In dem Modul Ernährung wollen wir uns über verschiedene Fütterungsvarianten unterhalten. Und wenn wir wissen, dass es bei Menschen viele, viele, viele verschiedene Varianten gibt, zum Beispiel die einen sagen, es muss unbedingt gekocht und erhitzt sein, dass es gut vertragen wird, sagen die anderen, nee, auf gar keinen Fall, das zerstört alle Rohstoffe. So gibt es auch beim Hund durchaus verschiedene Ansätze. Und was ich allerdings wichtig finde, ist es, dass es möglichst individuell passend ist und aber auch pragmatisch. Weil, wenn sich der Hundebesitzer aufarbeitet, indem er viele, viele, viele verschiedene Varianten an Nahrung herbeibringt und dann in einem gewissen Programm verarbeitet, dann ist beiden nicht gedient. Also das Kunststück ist Vielfalt statt Einfalt. Trotzdem pragmatisch und dann einen Weg für meinen Hund suchen. Also fangen wir doch mit gängigen Möglichkeiten an. Die Fütterungsart, die wahrscheinlich die meisten Hunde kennen, ist das Trockenfutter. Was hat es für Vorteile? Es ist unkompliziert lagerbar, man kann es gut auch in Urlaub mitnehmen, verbraucht im Verhältnis nicht viel Platz. Auch bei Hitze, Sommerhitze kein Problem, ist geschickt beim Training Leckerlis einzustecken und was als Belohnung da zu haben. Aber es gibt natürlich eine ganze Menge Kontras. Das eine ist schon mal die Qualität. Oft hat man eben in diesem zusammengepressten Futter kaum die Möglichkeit zu beurteilen, was da wirklich drinnen ist, wie qualitativ hochwertig das ist. Die Zusatzstoffe, die bis zum gewissen Grad auch deswegen beigemischt werden, nur damit das Futter die entsprechende Konsistenz hat, klebt, die Form hat, eben konserviert ist, sind so ein Thema. Und vor allem ist dann die Frage, wie weit ist es kurzfristig was, wo man vielleicht gleich sieht, wenn der Hund dieses Trockenfutter kriegt, dann reagiert er mit Juckreiz. Oder aber vielleicht ist es auch so, dass man denkt, na, das ist ja ganz passabel verträglich, aber es sind doch Stoffe drinnen, die zum Beispiel dann über den längeren Zeitraum gegeben Leberwerte erhöhen oder aber die Niere belasten. Außerdem beim Thema Niere ist es auch so, dass die Problematik besteht, dass Trockenfutter mit zu wenig Flüssigkeit aufgenommen wird und die Tiere eigentlich deutlich mehr saufen müssten und deswegen in ein gewisses Defizit geraten. Insgesamt ist das Trockenfutter inzwischen natürlich sehr, sehr, sehr umstritten, weil wenn man davon ausgeht, dass die Tiere natürlich tagtäglich das Gleiche kriegen und mehr oder weniger stark konserviert, das kaum vorstellbar ist, dass das wirklich die ideale Ernährungsform ist. Aber viele vertragen es doch ganz passabel und es geht vielleicht auch darum zu sagen, kann ich denn das Trockenfutter vielleicht kombinieren oder mein Repertoire erweitern, dass ich sage, ich gebe zumindest immer wieder mal Dosenfutter. Also sprich, die zweite Variante wäre dann natürlich schon eine Variante, die noch mal ein bisschen hochwertiger in der Regel ist. Pro Dosenfutter spricht, auch das ist gut lagerbar, hat aber dann schon mehr Flüssigkeit drinnen. Und wenn man dann zum Beispiel auf Reinfleischdosen zurückgreift, wie es die Firma Panaturam zum Beispiel hat, dann kann man das hervorragend ergänzen nach so einem Baukastensystem, dass man sagt, ich habe hier die Frischfleisch- oder die Reinfleischkomponente und ergänze es dann mit verschiedenen Kräutern. Zum Beispiel Panaturam hat da eben verschiedene Einzelfuttermittel, die sich dann gut kombinieren lassen. Oder aber man hat eben Kräuter, die man saisonal im eigenen Garten hat oder vom Spaziergang mitbringt und auch das ergänzen kann. Kontradosenfutter spricht diese voluminöse Lagerungsgeschichte im Verhältnis zum Trockenfutter. Auf jeden Fall schon mehr Abfall. Qualität ist sicher wichtig und auch da eben diese Sache, wie viel wie deklariert wird und wie aussagekräftig das ist, wie ist es in der Langzeitbeobachtung und vielleicht dann tatsächlich auch sagen, gut, ich suche mir Futtermittelfirmen, wo ich das Gefühl habe, die Qualität passt. Und man muss sich natürlich klar sein, dann im Vergleich zur dritten Stufe der Frischfütterung, muss dieses Futter nochmal bearbeitet werden und dann in diese Dosen gepresst werden, entsprechend vermarktet werden. Da bleibt natürlich eine ganze Menge Geld auch im Zwischenhandel, was man vielleicht bei Frischfütterung insofern sparen kann, weil man ja die Fleischmenge dann direkt kaufen kann. Also Nummer 3, Frischfütterung. Unter diesem Begriff Barfen, biologisch artgerechte Rohfütterung, ist diese Art der Fütterung inzwischen sehr oft favorisiert worden. Vor allem ein großer Vorteil ist, man kann jahreszeitlich abhängig immer wieder das zumischen, was einem die Natur gerade bietet, auch regional die entsprechenden Kräuter auswählen. Es sind keine Konservierungsstoffe nötig, kein aufwendiger Wasserentzug und man gibt das Geld direkt für die Fleischqualität aus. Wobei natürlich dann sich auch wieder die Frage stellt, gebe ich dann Geld für Biofleisch aus oder zumindest für Fleisch, wo ich weiß, wo es herkommt. Weil generell ist natürlich im Nutztierbereich auch die große Thematik, dass unser Fleisch mit allen möglichen Stoffen belastet ist, allein schon über die Nahrungsmittelkette, die denn dann über das Fleisch in den Hund wieder gerät. Gar nicht davon zu reden, dass wir Menschen mit dem gleichen Problem konfrontiert sind. Was spricht gegen die Frischfütterung? Wenn man einen Hund hat, der sehr heikel ist, haben wir auf jeden Fall ein Problem, dass das, wenn es länger rumsteht und es ist heiß, schnell verdirbt und das Tier es vielleicht dann gar nicht mehr anrührt. Und wenn man denn das eingefriert, was eigentlich so die praktikable Variante ist, dass man das in vorgefertigten Packs kauft, dann benötigt man einen Gefrierschrank. Und das Auftauen ist dann relativ leicht möglich. In der Regel sind es so rechteckige Plastikpackungen. Man macht es an einem Abend auf, lässt es über Nacht auftauen und kann es dann am nächsten oder übernächsten Tag wieder verfüttern. Wichtig ist immer noch, wenn man denn das auftaut, bitte sofort aufmachen, die Plastikfolie, dass es nicht unter Luftabschluss länger steht, weil das nochmal für das Fleisch von der Hochwertigkeit einen deutlichen Abbruch macht. Also, wir haben jetzt verschiedene Fütterungsvarianten besprochen. Und was ist mir nochmal wichtig? Viele Hunde vertragen gewisse Mischformen. Das heißt, dieses Abwechseln durchaus zwischen Trockenfutter, Dosenfutter oder Frischfütterung funktioniert oft gut und ist auf jeden Fall viel besser, als immer nur die gleiche Ration an Trockenfutter zu geben. Das nächste ist, dass wenn man erstmal mit viel Euphorie eine sehr aufwendige Futtervariante wählt, dann ist es in der Regel so, dass es die eigenen Abläufe und das eigene Energiesystem überfordert und die Leute dann doch über kurz oder lang wieder kommen und sagen, oh, mir war es zu viel Aufwand, ich kriege das zeitlich nicht hin. Also lieber pragmatische, praktikable Varianten suchen, die alltagstauglich sind und mit denen man machbar zurechtkommt. Also sprich, es geht auch darum, was ist für mich und meinen Hund insgesamt machbar. Weil ich erlebe es immer wieder, dass die Tierbesitzer zwar bei der ersten Fallaufnahme und bei der Besprechung dann sagen, ja, gar kein Problem, mache ich, aber dann im täglichen Ablauf das wirklich so kompliziert bzw. akribisch nach irgendeinem Plan durchführen, dass sie überfordert sind und gerade in der Familie, wo dann oft alles total durchgetaktet ist, wenn dann der Hund nochmal mehr Aufwand bedeutet, sprengt das manchmal den Rahmen und bringt das ganze Familiensystem ins Wanken. Und das kann nicht sein, weil dann ist der Hund auch betroffen, wenn der Besitzer im Stress ist, weil er es zeitlich hin und vorne nicht mehr hinbekommt und zum Beispiel die Zeit am Spaziergang abknapsen muss. Dann die BARF-Fütterung, biologisch artgerechte Rohfutterfütterung. Die Konzepte sind extrem verwissenschaftlicht, das heißt, es wird genau aufgesplittet, welches Gewicht, welcher Aktivitätsgrad, was muss innerhalb einer Woche alles an Mineralien, Eiweiß, Kohlenhydraten etc. verabreicht werden. Und damit fängt es schon wieder an, fragwürdig zu werden. Welcher Mensch ernährt sich so? Also die Grundidee gut, aber die Frage, vielleicht muss es ein Kompromiss sein. Für mich ist diese Überschrift Vielfalt statt Einfalt und die Idee zu haben, dass im Magen-Darm-Trakt eine Vielfalt an Erregern wichtig sind, um dieses Mikrobiom wirklich gut zu gestalten und dadurch für alle möglichen Stoffe gerüstet zu sein und entsprechend diese Stoffe abzubauen, umzubauen und auch eine Resorption zu ermöglichen. Und mit dieser Überschrift Vielfalt statt Einfalt, Ziel, eine gewisse Vielfältigkeit im Mikrobiom, kommen meiner Meinung nach schon eine ganze Menge Hunde wirklich ein Stück weiter. Bei unseren Komplettfuttermitteln, wie sie kommerziell verkauft werden, ist es so, dass die im Endeffekt immer tagtäglich mehr oder weniger eine gewisse gleiche Ration bekommen. Und selbst wenn da deklariert ist, was alles Mögliche drinnen ist, ist es sehr schwer abzuschätzen, wie biologisch hochwertig und wie belastet mit Schadstoffen diese Produkte sind. Theoretisch gibt es dann noch die Möglichkeit, das kinesiologisch oder wie auch immer auszutesten. Aber die Frage ist natürlich, wie viel ist das machbar oder muss es überhaupt sein und was ist dann im Gesamtkonzept ein guter Weg? Also Futtermitteln mit Kräuter und Zusatzstoffen, die in der Komplettform vorliegen, sind immer eine Gratwanderung. Das heißt zum Beispiel, wenn es um Vitamine geht oder Mineralstoffe, müssen notgedrungen mit der Annahme, dass die Tiere das eben jeden Tag kriegen, irgendwelche Hochbedarfszeiten, wie es manchmal vielleicht im Frühjahr oder im Herbst mit dem Fellwechsel ist, in Kauf genommen werden, dass denen nicht entsprechend Genüge getan wird. Weil sonst wären eben diese Produkte in der restlichen Jahreszeit eventuell überdosiert und problematisch. Ein weiterer Punkt ist, auch Produkte, die mit Kräutern werben, haben ein bisschen das Problem, dass Kräuter eigentlich eine Art von Medizin sind. Und indem sie das für tagtäglich drin haben, ist es dann ja so, dass es keine Kur ist, sondern fragwürdig, ob das wirklich so sinnvoll ist. In der Natur, in der freien Wildbahn, hätte der Hund die Möglichkeit, saisonal und regional angepasst sich zu ernähren. Okay, da davon sind wir lange weg, aber vielleicht ist es eine Grundidee zu sagen, ich schaue mal, was es im Frühjahr an frischen Kräutern gibt oder aber auch dann einfach meinem Garten bietet, weil man sagt ja immer, die Region bietet immer die Nahrungsmittel, die deren Bewohner gerade nötig haben. Es gibt ein paar Kräuter, die ich absolut liebe. Nummer 1 ist der Löwenzahn, kostenlos und unbezahlbar. A findet er sich eigentlich immer in der Umgebung bei uns. Man kann B die ganzen Teile vom Löwenzahn nützen. Das heißt, bevorzugt im Frühjahr die frischen Blätter. Man könnte tatsächlich auch die Blüten mit nützen. Oder aber denn dann im Herbst und Winter eher die Wurzeln. Wobei eine Variante auch die ist, Löwenzahnblätter zu trocknen und die in ein Glas zu geben, um das dann immer wieder zuzumischen. Löwenzahn ist ein ganz, ganz großes Lebermittel, was aufgrund der Bitterstoffe eben die Verdauungsenzyme anregt und kurweise wirklich hilfreich ist. Allerdings, wie mit allen Kräutern, kann man denn die auch überdosieren, deswegen denn kurweise, kann einfach je nach Größe vom Hund 1, 2, 3 Blätter dazugeben, mal schauen, wie er reagiert, wie er es frisst. Wenn man denn die mit so einer Kräuterschere klein schnippelt, ist es in der Regel kein großes Problem. Aber sich eben bewusst sein, auch moderat steigern und nicht in der Euphorie plötzlich einen großen Berg Löwenzahn mit untermischen, das kann oft eher nachteilig sein und die Leber eher überfordern. Aber nichtsdestotrotz, Löwenzahn im Kopf haben und immer wieder mal eine Kur verabreichen. 3 Wochen ist da ein ganz gutes Maß und dann einfach wieder mal ein paar Wochen Pause machen. Die nächste große Pflanze, die in der Regel gut verfügbar ist, ist die Brennnessel. Die Brennnessel ist eine große Nierenarznei und von ihr sind sowohl die getrockneten Blätter oder aber, wenn sie überbrüht wird, diese Form der Blätter nutzbar. Es geht eben darum, dass sie dann nicht mehr brennen und auch gut vom Tier gefressen werden können. Aber was vielleicht nicht ganz so bekannt ist, es gibt männliche und weibliche Brennnesselpflanzen, aber nur die eine Art hat Samen, die in so kleinen Rispen an den Brennnesseln hängen und mit sehr vielen Mineralstoffen versorgen können. Das heißt, dieses Superfood kann man entweder einzeln sammeln, dann hat man natürlich mit viel Sammelaufwand nur ein kleines Maß sehr, sehr hochwertige Mineralien. Oder aber man sammelt bewusst tatsächlich diese Pflanzen, die eben die deutlich sichtbaren Rispen haben. Insgesamt ist die Brennnessel eine Nierenunterstützung und eine Entwässerung. Und gerade im Herbst, beziehungsweise dann auch für den Winter, die Zeit, die laut chinesischer Medizin eben nierenstrapazierend ist, ist es hervorragend geeignet, den Körper zu unterstützen. Also gerne entweder im Herbst sammeln, getrocknet und dann im Winter immer wieder übers Futter oder aber auch im Frühjahr mit frischen Brennnesselblättern, die man denn dann ein, zwei Tage trocknet und dann gibt als Entgiftungskur, um die Nieren wieder anzuregen. Neben diesen Kräutern, die eben so vor der Haustür zu finden sind, gibt es natürlich eine Riesenpalette an Kräutern, die medizinisch eingesetzt werden, gerade in der traditionell chinesischen Medizin. Und da gibt es dann nachher nochmal ein Interview mit der Tierärztin Alexandra Ziegler, die sich darauf nochmal spezialisiert hat und über ein großes Kräuterwissen verfügt. Ein weiterer Punkt, der auch unter dieser Überschrift Ernährung für mich wichtig ist, sind die Nahrungsergänzungsmittel. Ein sehr großes Feld, wo alles Mögliche zusammengefasst wird, was übers Futter verabreicht wird. Man könnte da lang und viel reden, beziehungsweise über jeden einzelnen Stoff lang reden, aber das würde hier den Rahmen sprengen. Deswegen ein paar Substanzen einfach mal angesprochen. Ein Präparat, mit dem ich immer wieder ganz gerne arbeite, ist dieser MSM-Schwefel. Das ist ein weißes Pulver, gibt es in Kapseln oder aber in offener Form. Schmeckt relativ bitter, wenn man es nicht mit Flüssigkeit irgendwie vermischt und ist in der Lage, nochmal Stoffe im Körper zu binden und zum Ausscheiden zu bringen. Allerdings wichtig, auch da langsam einschleichen, kurmäßig machen und sich gerade bei Hautkandidaten klar sein, dass manchmal zu viel Freisetzen von Stoffen aus dem Gewebe und ins Blut bringen durchaus auch mal eine Erstverschlimmerung geben kann. Eine weitere Substanz, mit der ich arbeite, sind diese effektiven Mikroorganismen. Das ist eine Flüssigkeit, die aufgrund von einer gewissen Rezeptur aus einer Grundsubstanz hergestellt wird. Und zwar sind diese effektiven Mikroorganismen entwickelt worden, um ein vielseitiges Darmmilieu zu bekommen, zum Beispiel nach Antibiotikagabe, nach Gabe von Parasitenmitteln, wie es denn auch in der Tiermedizin herkömmliche Tabletten darstellen, oder aber einfach zum Aufbau der Darmflora bei wiederkehrenden Durchfällen. Wichtig ist mir auch da, sich langsam einschleichen, schauen, passt es für das Tier, während die einen wirklich damit nochmal einen guten Stuhlgang und Kot entwickeln und damit ganz gut fahren, kann es durchaus auch sein, dass der ein oder andere tatsächlich ein Problem hat und das nicht verträgt. Allerdings, diese effektiven Mikroorganismen, die haben eben so einen säuerlichen Geschmack und heikle Hunde müssen daran wirklich gewöhnt werden, dass man vielleicht am Anfang das nur mal an Napf hinstreicht, dass die sich nach und nach an den Geruch gewöhnen und man dann die Menge nach und nach steigert. Im Bereich der Algen gibt es auch eine ganze Menge Präparate, Spirulina oder Chlorella-Varianten wie Chlorella vulgaris oder Pyronoidosa sind Eigenpräparate, die so gängig im Einsatz sind. Auch da gibt es wieder alle möglichen Indikationen, um das zu differenzieren. Überschrift wäre die, auch Stoffe binden und zum Ausscheiden zu bringen, während Spirulina vielleicht noch ein paar mehr Mineralien zuführt, ist Chlorella pyrenoidosa eher die Alge, die noch mal intensiver ausleitet. In der Regel sind es Tablettenpräparate. Ich fange auch mit einer geringen Dosierung an und steige die dann über 3-4 Wochen, mache das insgesamt kurmäßig. Heilpilze, in der Regel sind es diese chinesischen Heilpilze, gibt es ein gewisses Repertoire, wo man, sage ich mal, so gewisse Standardbehandlungen abdecken kann. Und auch da macht dann wieder die Frage Sinn, wo kommen die her oder was sind tatsächlich die Inhaltsstoffe, weil auch diese Präparate, wenn sie denn vielleicht billiger aus dem Ausland kommen, sind nicht unbedingt geprüft und deswegen ist auch da auf gute Qualität zu achten. Aber es gibt eine ganze Menge Präparate und deswegen ist es sinnvoll, sich da auch nochmal differenzierte Informationen einzuholen. Also ich arbeite mit den Präparaten von der Firma Mycobital. Die haben auch einen guten Präparatekatalog, wo sie einzeln erläutern, welche wofür helfen und umgekehrt, wenn man Indikationen hat, vorschlagen, welche Heilpilze dann angewandt werden können. In der Reihe der mineralischen Präparate wie Heilerde oder Zeolith kann man auch diese pulverartigen Substanzen einsetzen, um Ausleitung nochmal zu unterstützen. Und aber so als letztes, aber nicht weniger, sondern eher ein Riesenfeld, all diese Kräuter, die eben auch tatsächlich als Medizin eingesetzt werden. Wir sehen, Ernährung ist ein Riesenfeld. Und es lohnt sich, darauf einen Blick zu werfen und dann mal zu entscheiden, was probiere ich vielleicht mal, was ist eine Grundfütterung, wo kann ich denn dann ergänzen und was lohnt sich auch nochmal differenzierter anzuschauen. Auf jeden Fall ein wesentliches Standbein der Gesundheit.